Schön hier zu sein. Sozusagen im Herzen von Cyber Valley.
Freut mich sehr, Sie hier zu begrüßen.
Ja, immer wieder gerne. Und mit einem bemerkenswerten Hintergrund. Das sind KI-Formeln.
Man könnte mal so sagen, im weitesten Sinne, ja, wahrscheinlich das meiste von maschinelles Lernalgorithmen.
Wenn man über KI geredet hat, gab es ja immer auch relativ viele, die dann so an Science Fiction gedacht haben, irgendwelche Horrorszenarien gerne an die Wand gemalt haben. Mein Eindruck ist ja, dass diese Zeit vorbei ist.
Ja, also ich denke, am Anfang dachte man, KI, damit erschafft man so eine menschenähnliche Intelligenz, die dann ganz breit unterschiedliche Probleme lösen kann und vielleicht irgendwann die Menschen selbst ablösen will. Und vieles davon hat ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gar nicht funktioniert über viele Dekaden. Jetzt in letzter Zeit fängt es plötzlich an zu funktionieren durch das maschinelle Lernen. Aber es ist dann meistens in sehr eng begrenzten Bereichen. Also wir bauen Systeme, die bestimmte Probleme lösen können, die sie aus Trainingsdaten gelernt haben. Aber die können uns natürlich nicht als Menschen insgesamt den Rang ablaufen.
Aber ich glaube, ein wichtiges Stichwort ist, die Menschen erfahren inzwischen in der Tat, dass KI, so abstrakt sie erscheinen mag, dass KI reale Probleme löst und dass man sie in seinem Smartphone mit sich rumträgt, mit der Corona-App zum Beispiel irgendwie auch bei sich hat. Und dass man sie vielleicht im Smart Home hat oder neue Mobilitätslösungen. Also immer häufiger erfährt man im Alltagsleben, dass KI schon eine Komponente ist. Während die Veränderungen, die auch gerade zu revolutionären Veränderungen von KI in verschiedenen Wissenschaftsbereichen, ja nicht unbedingt bei den Menschen ankommen. Aber mit der Anwendung bei den Menschen und der Fähigkeit, irgendwie reale Probleme zu lösen, nimmt man dem Thema auch ein Stück Angst?
Ja, also ich denke, es ist ja generell eine revolutionäre Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die wahrscheinlich aber nicht jetzt erst angefangen hat, sondern vor mindestens 50 Jahren schon mit der Entwicklung von Computern, der industrialisierten Informationsverarbeitung. Und ich meine, dass wir jetzt in so eine zweite Phase reinkommen, wo eine zusätzliche Informationsquelle erschlossen wird, wie vielleicht so ähnlich wie die elektrische Energie, die vielleicht am Anfang keine Rolle gespielt hat und erst später dazu kam, kommt jetzt die Information dazu, die in großen Datenmengen vorhanden ist, aus denen man dann Systeme trainieren kann. Also am Anfang der künstlichen Intelligenz dachten wir ja, wir können die Intelligenz in Systemen explizit einprogrammieren, indem wir uns Algorithmen ausdenken und die dem Computer angeben. Das glaubt man inzwischen bei den meisten Problemen nicht mehr, denn inzwischen haben wir eben so komplexe Probleme, wie beispielsweise in der Medizin, dass es gar keine einfachen Algorithmen gibt, die diese Lösungen beschreiben, dass es aber Trainingsdaten gibt. Und das ist besonders interessant eben in Bereichen, die nicht so direkt unserer normalen Alltagswirklichkeit entstammen. Also Dinge wie Objekterkennung, das machen wir selber den ganzen Tag. Wir denken, wir können das gut. Und deshalb hat es da auch eine Weile gedauert, bis Computer das vergleichbar gut konnten wie Menschen. Aber in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Medizin, wo eben jeder Mensch nur begrenzt viele eigene Erfahrungen macht in seinem Leben, da ist es eben so, dass wir mit Computern schon relativ weit kommen und Dinge finden können, die vielleicht Menschen gar nicht so ohne weiteres sehen würden.
Mhm. Würden Sie da nochmal Beispiele nennen, an welchem Punkt KI heute schon in der Medizin oder bei der Bekämpfung jetzt der Corona-Pandemie beispielsweise Einsatz findet?
Also es ist in ganz unterschiedlichen Bereichen der Medizin. Ein anschauliches Beispiel ist vielleicht die Diagnose von Hautkrebs. Nun kann man hergehen und Bilder von Veränderungen in der Haut sammeln, die von Dermatologen gelabelt werden, klassifiziert werden als gefährlich, nicht gefährlich, kann dann maschinelle Lernsysteme trainieren, sozusagen auf der Erfahrung nicht von einem Arzt oder einer Ärztin, sondern von Hunderten von Ärzten. Und daraus komplexe Entscheidungsregeln ableiten, die dann genauso gut oder besser, in manchen Fällen besser sind als die besten Ärzte und die auch sozusagen nicht müde werden und Tag und Nacht arbeiten können. Das ist ein so ein Beispiel, wo solche Sachen zum Einsatz kommen, aber inzwischen auch bei Dingen wie medizinische Bildgebung, Röntgenbilder etc. Im Bereich von Corona gibt es natürlich jetzt auch sehr, sehr viele Anwendungen. Also wir haben ja alle versucht, da irgendwie unseren Teil beizutragen. Und als das Problem kam, haben wir auch hier bei uns im Labor nachgedacht. Wir hatten da viele Brainstorming-Treffen mit den ganzen Doktoranden und Postdocs und haben dann verschiedene Dinge angefangen. Da geht es beispielsweise um Probleme wie die Verbreitung von Corona zu modellieren, also aus Beobachtungsdaten, aus gemeldeten Fallzahlen in verschiedenen Landkreisen zurückzuschließen, wie hat sich die Pandemie wo, wann verbreitet, vielleicht auch die Frage, also nicht nur die Frage, welcher Landkreis war jetzt kausal für die Verbreitung in andere Landkreise, aber auch die Frage, welche politischen Entscheidungen waren kausal, also das Schließen der Schulen oder die Abstandsregeln. Also was hatte welchen Einfluss oder beispielsweise die Entwicklung von epidemischen Modellen, die detaillierter sind, die versuchen, Bewegungsdaten, die man von Menschen hat, zu schließen, wie bewegen sich Menschen, wie stecken sie sich gegenseitig an? Also wir haben beispielsweise ein Modell von Tübingen, in dem eine Anzahl von synthetischen oder virtuellen Akteuren modelliert wird, die der tatsächlichen Bevölkerung von Tübingen entspricht. Und die Leute gehen zur Arbeit oder sie gehen zum Einkaufen und stecken sich gegenseitig an oder auch nicht. Und das hat natürlich sehr, sehr viele freie Parameter. Wir wissen ja noch nicht wirklich, wie die Ansteckungen funktionieren. Wir wissen nicht, wie ist das Risiko innen, wie ist das Risiko außen, wie lange bleibt es in der Luft, wie lange bleibt es auf Oberflächen. Das sind also alles Parameter, die man so in ein Modell reinstecken kann. Und dann hat man Beobachtungsdaten und versucht dann zurückzurechnen aus den Beobachtungen, was sind denn die wahrscheinlichsten Parameter, die diese Beobachtung erzeugen können.
Wir sind ja noch lange nicht durch die Pandemiefrage und ich finde, sowohl die Anwendungsbeispiele, die im Bereich Bilderkennung, Bildgebung genannt werden worden, als jetzt diese Frage der pandemischen Entwicklung und der Vorhersagen und Rückschlüsse, die man erziehen kann, das sind ja Dinge, die für unsere Gesundheitsversorgung und für unsere Gesundheitsforschung von eminenter Bedeutung sind. Man denkt ja bei KI eher mal an Maschinenbau oder das Mobilitätsthema war im Blick. Aber dass KI mal mindestens genauso spannend für das Gesundheitsthema ist, ist schon eine sehr wichtige Erkenntnis, auch gerade für uns hier in Baden-Württemberg, wo wir ja stolz darauf sind, dass wir KI seit Jahren vorantreiben. Wir haben übrigens die meisten KI-Professoren bundesweit im Land. Wir haben dieses wunderbar dynamische Cyber Valley mit aufgebaut, mit Initiator und Ideengeber sind Sie ja gewesen. Und was wir hier in wenigen Jahren miteinander mit der Unterstützung von Max Planck und von Privaten und von Industrie, aber auch eben Land Baden-Württemberg hingekriegt haben, ist ja enorm. Also ich finde es wirklich wichtig zu entdecken, in welchen Bereichen, die von strategischer Bedeutung für Baden-Württemberg sind, KI eine Rolle spielt. Die Gesundheit ist ja so wichtig wie der Automobilbereich für uns auch. Auch als Wirtschaftsfaktor übrigens. Und von daher freue ich mich sehr darüber, dass Sie so dezidiert jetzt sagen, wir wollen das Thema Gesundheit nochmal stärker in den Blick nehmen.
Also wir versuchen ja nicht nur KI anzuwenden, sondern wir wollen eigentlich auch neue Methoden selbst entwickeln. Also wir wollen KI nicht konsumieren, sondern selbst produzieren. Und das ist gerade auch in der Medizin besonders wichtig, denn die heutige KI verwendet meistens nur Korrelationen. Also man sagt eine Größe aus einer anderen Größe voraus. Aber in der Medizin, gerade in der Medizin, ist es eben sehr oft so, dass man am Schluss auch in Systeme intervenieren will. Dass man also auch fragen will, was passiert mit einem Patienten, wenn eine bestimmte Behandlung gemacht wird. Mhm. Und da reicht eben diese Korrelation nicht aus. Da muss man dann auch Kausalität verstehen. Und da wird es dann besonders interessant. Das sind also Methoden, die noch lange noch nicht so gut erforscht sind, wie das standardmaschinelle Lernen. Und wir versuchen hier auch gerade in solche Methoden auch zu investieren. Ich habe einen Doktorand aus Italien, der hat sich, es ging ja relativ früh in Italien los mit den großen Fallzahlen, dann hat er sich die italienischen Fallzahlen und Sterblichkeiten angeschaut und die chinesischen. Also China, Italien waren als zwei der frühen Länder. Und alle hatten sich ja damals gewundert, warum ist die Sterblichkeit so hoch in Italien. Ja? Und das war auch so eine ganz interessante Analyse, die man dann auch mit so einem kausalen Graph machen kann, also indem man sich überlegt, was wirkt denn kausal auf was und wie kann man diese unterschiedlichen Einflüsse auseinanderdividieren. Also was ist jetzt der Einfluss der Altersstruktur, was ist der Einfluss des Gesundheitssystems, was ist der Einfluss der verschiedenen politischen Maßnahmen.
Ich bin wirklich stolz darauf, dass es gelungen ist, in einer ganz intensiven Weise im Austausch zu stehen, in Kontakt zu bleiben, damit diese Interaktion von Wissenschaft und Politik optimal genutzt werden kann. Es bleibt kompliziert, weil wir natürlich nach wie vor nicht genügend wissen. Und Wissenschaft in ihrem Charakter entdeckt ja auch regelmäßig was Neues, korrigiert sich dann auch nochmal selber und sieht die Sachen da auch nochmal anders. Deswegen gibt es eben auch von der Wissenschaft keine absoluten Wahrheiten. Aber das erleben wir in der Politik eben auch gerade. Wir bessern ständig nach und müssen nochmal anpassen und beweglich und agil bleiben, wie die gesamte Gesellschaft eben auch. Sie haben mir gerade erzählt, die Wissenschaftler, wir haben da die jungen Leute zusammengeholt und überlegt, was könnt ihr beitragen, welche Fragen sind spannend. Das ist ja eigentlich zunächst mal sozusagen sehr freie Herangehensweise von Wissenschaftlern, welche Fragen halte ich für relevant und welche Fragen interessieren mich. Aber Cyber Valley soll ja darüber hinaus, jenseits dieser freien, auch Neugierdeforschung, auch ein Ort sein, an dem auch die Dinge in die Praxis gebracht werden. Der Transfer möglichst schnell funktioniert, damit Gesellschaft und auch Wirtschaft profitieren können von dem neuen Wissen. Wie muss man sich das vorstellen hier und wie klappt das?
Meine Erfahrung ist, dass die Leute eigentlich immer dann am produktivsten sind, wenn sie frei sind. Also Wissenschaftler wollen eigentlich frei denken können und sind dann besonders motiviert und arbeiten die Nächte durch, wenn sie ein Problem untersuchen, das sie sich selbst rausgesucht haben. Was man natürlich bereitstellen muss, sind die Rahmenbedingungen, dass dann auch Impact generiert wird. Ja? Also es reicht nicht, nur Grundlagenforschung zu machen und zu hoffen, dass der Rest irgendwie von selber passiert, sondern wir müssen gerade auch im Vergleich mit Standorten wie Silicon Valley, müssen wir auch ein bisschen uns strecken in Deutschland und dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass wenn jemand vielleicht ein Start-up machen will, und diese Diskussion gibt es immer, fast immer am Ende einer Doktorarbeit, dass der Doktorand, die Doktorandin bei mir im Zimmer sitzt und sagt, ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich eine akademische Karriere oder soll ich ein industrielles Forschungslabor oder soll ich vielleicht ein Startup gründen? Also irgendwann kommt diese Überlegung bei den meisten Leuten und ich finde, dann sollten wir die Rahmenbedingungen bereitgestellt haben, dass die Option Startup wirklich nicht realistisch ist. Also dann müssen wir dafür sorgen, dass es dann Wagniskapital gibt, dass es da Beratung gibt. Und dass es so ein Stück weit auch der Normalfall ist, mal was auszuprobieren, was vielleicht auch nicht klappt, aber zumindest ein Risiko einzugehen. Und das versuchen wir im Cyber Valley zusätzlich zu dem akademischen Kern, den man natürlich braucht. Also wir brauchen erstmal diesen Kern, wir brauchen diese Leuchttürme, die dann wirklich auch die Top-Leute anziehen. Und dann außenrum brauchen wir die Rahmenbedingungen, dass dann eben der Impact passiert. Und wir denken eigentlich, dass die meisten Ökosysteme auf der Welt, denen wirklich Innovation auch technischer Art generiert wird, dass die so sind, dass es diesen akademischen Kern gibt, wie zum Beispiel Stanford im Silicon Valley oder jetzt in England Cambridge, Oxford, London, Top-Universitäten und sehr viele Startups außenrum. Und dass es diesen Kern gibt und außenrum dann aber auch das Risikokapital, die Risikobereitschaft und die Rahmenbedingungen. Und deshalb war das Cyber Valley von Anfang an eben dieser Zusammenschluss aus dem akademischen Kern zusammen mit der Landesregierung und mit der Industrie, die hier auch ein großes Interesse daran hat, dass eben diese Methoden, die wahrscheinlich auch eine Rolle spielen werden, die Industrie von Baden-Württemberg jetzt abzudaten, diese Industrie, die da gleich mitgezogen hat, um diese Sachen mit anzuschieben.
Und klappt es auch mit Start-up-Förderung? Dafür brauchen wir ja also gute Ideen als allererstes und Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, aber man braucht auch Geld.
Wir haben ja jetzt erst vor zwei Jahren oder so, gut zwei Jahren angefangen und sind jetzt schon so eine Art Flaggschiff oder Vorzeigeobjekt hier geworden und viele Investoren haben großes Interesse, da in irgendeiner Form beteiligt zu sein. Ja, also deshalb, ich bin da optimistisch. Das geht jetzt natürlich nicht über Nacht, aber wir haben jetzt schon einige Startups, die jetzt neu dazugekommen sind.
Baden-Württemberg ist ja ein facettenreiches Land mit einer vielfältigen, sehr leistungsstarken Hochschulen- und Forschungslandschaft. Wir haben mit dem Cyber Valley sicher das derzeit europaweit größte Forschungsnetzwerk in Sachen KI, aber an anderen Standorten tut sich ja auch einiges. Wir haben spannende Kooperationspartner dann am KIT in Freiburg, im Heidelberg-Mannheimer Raum. Cyber Valley pflegt ja auch dieses Netzwerk derer, die da in dem Bereich arbeiten, sodass man ein lokales Ökosystem hat, aber mit den Tentakeln ins ganze Land. Aber am Ende reicht das ja auch noch nicht aus. Wir wollen ja, wenn man die großen sozusagen Kraftzentren in Sachen KI im Forschungsbereich anschaut, aus USA und auch aus dem asiatischen Bereich China anschaut, ist ja die Frage, wie kriegen wir das hin, eine eigene, vielleicht auch europäische Handschrift dazu entwickeln?
Sie haben schon gesagt, wir haben hier lokal angefangen. Wir haben dann auch auf Bundesebene so ein Machine Learning oder jetzt heißt es KI-Zentrum erfolgreich beantragt, sind also jetzt auch in der nationalen Strategie verankert und haben dann gleichzeitig aber auch angefangen, Doktorandenprogramme mit internationalen Partnern aufzusetzen. Also wir haben traditionell natürlich immer schon so mit die besten Doktoranden in Deutschland bekommen und auch viele der besten aus dem Ausland. Aber dann haben wir zunächst ein Doktorandenprogramm mit Cambridge, England, aufgebaut und anschließend eins mit der ETH Zürich und haben dann gemerkt, das war nochmal eine neue Quelle an Bewerbungen, die da kam. Also da haben wir plötzlich mehr Bewerbungen gekriegt, die sich dann am Schluss entscheiden mussten zwischen dem Angebot aus Stanford, CMU und dem Angebot hier, was uns sehr gefreut hat. Und wir haben gemerkt, diese Programme, in denen mehrere Standorte in Europa zusammenarbeiten, mehrere Top-Standorte zusammen, wie zum Cambridge ETH sind ja auch andere Top-Standorte, dass die dann nochmal einen Ticken attraktiver waren. Inzwischen ist es so, die Leute erwarten ein Ökosystem, nicht nur akademische Forschung, die wollen dann am besten, dass da irgendwie auch viele Startups drumherum sind, tolle industrielle Labors. Und die wollen eben diese Verbindung zu anderen Standorten. Die Leute wollen Internships machen, Gastbesuche, Gastaufenthalte, sie wollen mit anderen zusammenarbeiten. Wissenschaftler wollen ja immer mit den Besten zusammenarbeiten, weil sie dann nochmal eben ein Stück weiterkommen und vielleicht ein Problem angehen können, das sie allein nicht hingekriegt hätten. Wissenschaftler sind ja irgendwie besessen davon, immer das nächst schwierigere Problem zu lösen. Deshalb braucht man diese Vernetzung, diese Zusammenarbeit. Und dann kam die Idee, zu sagen, jetzt versuchen wir mal die allerbesten Standorte in Europa zusammenzubinden und sagen, das irgendwie zu formalisieren, diesen Austausch. Also dass man sagt, wir machen jetzt von vornherein ein gemeinsames Doktorandenprogramm auf. Wir machen Standorte, die gemeinsam rekrutieren, die Gastwissenschaftlerprogramme aufbauen. Wir machen gemeinsame Forschungsprogramme. Wir haben jetzt ein Programm aufgebaut, ein Forschungsprogramm im Bereich Medizin. Wir haben eins aufgebaut im Bereich Erdwissenschaften, Sustainability. Wir haben eins aufgebaut für Human-Centric Learning, Explainability, also Transparenz von Verfahren, Privatheit. Also wir haben da in verschiedenen Bereichen jetzt so die besten Europäer zusammengebracht, auch unter dem Dach dieser europäischen Aktivität und dann das Land Baden-Württemberg überzeugt, da ein bisschen Starthilfe zu geben, dann ist das so ein Stück weit zum Selbstläufer geworden. Inzwischen haben wir also die besten Europäer da beteiligt in dieser Initiative, die nennt sich ELIS, European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, und sind sehr optimistisch, dass es jetzt hoffentlich gut weitergeht.
Ich bin überzeugt von der Idee, dass wir diese Kooperation derer, die vorandenken, auf höchstem Niveau brauchen und dass dieses Netzwerk jetzt schon irgendwie sehr, sehr vielversprechende Strukturen legt und dass man darauf sehr gut aufbauen kann und sollte. Wenn Sie für die weitere Entwicklung vom Cyber Valley sich entscheiden müssten für einen Faktor, von dem Sie mehr brauchen, entweder mehr kluge Köpfe oder noch mehr Ressourcen oder noch mehr Zugang zu Daten. Wenn Sie sich entscheiden müssten, was wäre sozusagen die Ressource, von der Sie sagen, das ist im Moment das knappste Gut?
Ich würde sagen, die Köpfe. Ja. Denn es ist so, die Köpfe ziehen automatisch mehr Ressourcen an. Die Köpfe ziehen eigentlich auch automatisch interessante Daten an. Denn wenn jemand ein interessantes Problem hat, will er mit den besten Leuten zusammenarbeiten. Die Daten sind natürlich schon auch wichtig und da geht es dann zum Teil auch um politische Rahmenbedingungen, die auch zu schaffen sind. Aber ich denke, das Allerschwierigste sind immer die Köpfe. Je höher oben man rekrutieren will, je besser die Leute, desto schwieriger wird diese Aufgabe. Also, und gleichzeitig, wenn man es dann schafft, solche Leute zu bekommen, also unlängst ist uns das gelungen, hier, dass wir den Peter Dayan hier ans Nachbarinstitut berufen haben, der schon ein Superstar ist, der kommt aus London, war Postdoc Advisor von Gründer von DeepMind, hatte ein Angebot in Berkeley, also es ist wirklich jemand, den alle haben wollten. Wenn es dann gelingt, solche Leute anzuziehen, dann ziehen die wiederum automatisch andere an. Ne? Das geht dann gar nicht. Also wenn jetzt hier jemand hierher kommt, dann ist er vielleicht, kommt er vielleicht her, um zu sagen, ich will unbedingt mit dem Peter Dayan arbeiten. Dann merkt er aber, wenn er dann da ist, da sind alle möglichen interessanten Leute um den Peter Dayan rum, die er wiederum angezogen hat. Und mit denen passiert dann vielleicht der nächste Durchbruch, weil der Peter Dayan vielleicht gar keine Zeit mehr dafür hat. Das heißt, die absoluten Top-Leute anzuziehen lohnt sich, weil die wiederum andere Top-Leute anziehen, die dann wieder die Top-Studenten anziehen. Deshalb glaube ich, dieses Investment wirklich auf Qualität zu achten, auf Top-Qualität, lohnt sich dann im Endeffekt auch in der Breite.
Und Sie haben auch schon viele Talente angezogen, selber als Pionier in Sachen maschinelles Lernen und selber ein Wissenschaftsstar. Ich glaube, da war ein guter Anfang schon mitgemacht und das ist grandios zu sehen, wie sich das weiterentwickelt hat. Also aber auch das Land Baden-Württemberg bleibt dran. Wir tun, was wir können und fördern nach Kräften das KI als Schlüssel, Methode und Technologie, die alles umgräbt und umwälzt, hier in Baden-Württemberg vorangebracht wird und mit höchsten Standards weiterentwickelt wird. Ich bedanke mich nochmal für das gute Gespräch und wünsche weiterhin viel Erfolg.
Herzlichen Dank.